Wir wissen ja von verschiedenen Instituten, zum Beispiel Stiftung Warentest, die bewerten ja Produkte auf ihre Funktion, für ihre Haltbarkeit, Nachhaltigkeit und auch Zweckmäßigkeit. Manchmal sind wir selber von einem bestimmten Produkt voll überzeugt und auf einmal stellen diese Leute dort fest, dass dieses Produkt nur zum Schein gut ist. Nur den Schein erweckt, wertvoll zu sein. Und dann sind wir natürlich ein bisschen enttäuscht. Es kann aber auch umgedreht sein. Bei Menschen ist es etwas komplizierter. Der betreffende Mensch ist hoch angesehen und auch vielleicht in meinen Augen. Und dann plötzlich erfahre ich durch die Medien, dass er recht viel Dreck am Stecken hat und auch noch stolz drauf ist. Aber andersherum ging es mir vor Jahren, dass ich einen Menschen völlig falsch eingeschätzt habe. Es war auch ein Prominenter, aber ich konnte dann mitverfolgen, dass gerade dieser Mann schon seit Jahren eine Weihnachtsfeier für Obdachlose auf die Beine stellt und dabei auch selbst mit vor Ort ist und auch bedient und sich voll und ganz um diese Leute kümmert. Und die Leute dort, die freuen sich schon das ganze Jahr darauf, dass diese Weihnachtsfeier wieder stattfindet. Wert sein, Wertigkeit, Werte haben oder Werte schaffen. Auch in unserer Regierung wurde ja davon gesprochen, wieder zu den Werten der abendländischen Kultur und des Glaubens zurückzukehren. Es gibt auch viele Journalisten, christliche Journalisten, und es werden auch immer wieder welche gesucht, die wirklich objektiv über Dinge berichten und christliche Werte wieder in die Medien zu bringen. Man spricht von Wertorientierung und Wertesystem. Es gibt ja auch Kongresse, wo die Führungskräfte geschult werden, um mit Werten in Führung zu gehen. Man sprach auch darüber, was vorhin gerade der Gerd auch sagte, die Christenlehre schon in den Kindergarten mit einzubringen, damit die Kinder wieder wissen sollen, warum Weihnachten und Ostern gefeiert wird. Ja, das ist schon so. In unserer Gesellschaft ist viel verloren gegangen an diesen Dingen. Unter Wertediskussion versteht man ja auch, dass zum Teil mehrfach angeschobene Thema Schöpfungslehre, kontra Evolutionstheorie. Die Christen in den USA, die versuchen ja immer wieder per Gericht die Schöpfungslehre im Unterricht zu verankern. Bei uns in den deutschen Schulen, da ist der Unterricht durch die Rahmenlehrpläne der Bundesländer geregelt. Und das bedeutet, an staatlichen Schulen wird in Bioevolution gelehrt. Das andere wiederum ist, welchen Wert hätte die Schöpfungslehre in den Schulen, wenn sie nur gelehrt und nicht geglaubt würde, vor allen Dingen von den Lehrern selbst, wenn sie nicht mit dem Herzen dahinter stünden. Also ist das immer so eine Sache mit diesen Werten in der Gesellschaft. In Deutschland, da sprach man früher, vielleicht auch heute noch, von deutscher Wertarbeit. Manchmal war es auf den Artikeln aufgedruckt oder eingepresst. Aber was hat das denn für einen Wert, wenn mit dieser Wertarbeit dann Kriege geführt wurden, Menschen getötet wurden, Elend angerichtet wurde? Tja, was hat denn nun Wert? Wer ist denn nun was wert, wenn nicht einmal die deutsche Wertarbeit makellos ist? Sind es vielleicht die Wertsachen? Ja, und das sagt die Bibel, werden von Rost und Motten zerfressen. Aber so ist es bei uns Menschen. Irgendetwas Wertloses, völlig Wertloses, wird zusammengeschweißt. Und wenn es alte Fahrradgestelle sind oder irgendwelcher Schrott, es wird eine Wertsteigerung erzielt. Sie werden in Parks und auf Plätzen aufgestellt, und sie werden von Menschen bewundert, als Kunst, als Weltkulturerbe vielleicht. Und andere Dinge, die wirklich wertvoll sind, die wirklich Werte haben, die werden einfach als Müll abgeschoben. Das ist von gestern, das ist überholt, das ist nicht mehr das, was wir brauchen. Ja, warum erzähle ich das? Nun kommen wir zu unserem Bibeltext. Und den lese ich jetzt aus Lukas 7, 1 bis 10, nach Luther. Und zwar heißt es dort: Nachdem aber Jesus vor dem Volk ausgeredet hatte, ging er nach Kapernaum. Und eines Hauptmanns Knecht, den er Wert hielt, lag todkrank. Da er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, dass er käme und seinen Knecht gesund machte. Da sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn mit Fleiß und sprachen: Er ist es wert, dass du ihm das erzeigest, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns gebaut. Jesus aber ging mit ihnen hin. Als er aber nicht mehr ferne von dem Hause war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht würdig geachtet, dass ich zu dir käme, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Kriegsknechte unter mir, und spreche ich zu einem, geh hin, so geht er, und zum anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, und er tut es. Als Jesus aber das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und da die Boten wiederum nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Ja, und hier in diesem Luthertext kommt dreimal dieses Wort Wert vor. Beim ersten Mal: Der Hauptmann hielt den Knecht für wert. Beim zweiten Mal: Die Ältesten halten den Hauptmann für wert. Und beim dritten: Der Hauptmann hält sich selbst nicht für wert. In dem Bibeltext wird nicht über Wertsachen oder über Wertarbeit bzw. Wertloses gesprochen, sondern es geht um Menschen. Ja, speziell um einen Menschen. Dem Knecht oder dem Diener bzw. dem Angestellten. Was ist ein Mensch wert? Kann man ihn bewerten als solches? Inhaltsstoffe, Masse und so weiter? Man hat ja mal eine Rechnung aufgemacht. So und so viel Wasser, Spurenelemente, Calcium und so weiter. Kann man feststellen, und es kam nicht viel Wert raus. Es war nicht viel, was da an Geldwert dabei herauskam. Aber das stimmt nicht ganz. Denn es gibt in unserer deutschen Geschichte eine Zeit, wo man wusste, was ein Mensch wert ist. Ja, viele denken jetzt vielleicht an die NS-Zeit. Ja, auch. Aber nicht nur das. Es war 1962, auf Vermittlung der evangelischen Kirche wurden gegen 20 politische Häftlinge wurden mehrere Waggons Kali aus dem Westen geliefert. Beim nächsten Deal wurden gleich 1000 Häftlinge gegen harte Devisen getauscht. 1984-85 zahlte die Bundesrepublik für 5000 DDR-Bürger politische. Von 1964 bis 1989 wurden genau 33.755 Menschen aus Haftanstalten der SED freigekauft. Die gesamte Summe für die Freikäufe betrug mehr als 3,2 Milliarden D-Mark. Damit war jeder DDR-Häftling genau 95.847 D-Mark wert. Ist das ein angemessener Wert in D-Mark für einen Menschen? Oder ist es zu wenig? Naja, es waren ja schließlich Querulanten und Staatsfeinde in den Augen der Stasi und da muss man nicht mehr ausgeben. Soweit zu diesem Ausrutscher von vielen in der deutschen Geschichte. Heute Morgen habe ich gerade in den Nachrichten gehört, dass in Indien in einer Fabrik, wo Handtaschen hergestellt werden, 43 Arbeiter umgekommen sind. Im Schlaf sind sie verbrannt oder erstickt, weil sie in der Fabrik geschlafen haben. Geht man so mit Menschen um? Es sollte uns eine Mahnung sein, so mit Menschen umzugehen. Aber heute in diesem Text geht es um etwas Konkretes bei der Wertfindung. Zum Ersten, den er für wert hielt. In der Geschichte hier über den Hauptmann von Kapernaum geht es ja um Werte, nämlich um Wertschätzung. Und da heißt es in Vers 1 bis 3, nachdem aber Jesus vor dem Volk ausgeredet hatte, ging er nach Kapernaum und eines Hauptmanns Knecht, den er wert hielt, lag todkrank. Da er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, dass er käme und seinen Knecht gesund machte. Jesus hatte ja gerade zum Volk gesprochen über das Tun des göttlichen Willens. Und von da an geht er nach Kapernaum. Und dort wohnt eben dieser Hauptmann, ein Nichtjude, ein Besatzer, ein Ausländer. Und dieser Mann hat einen Unterstellten, einen Knecht, einen, der ihm die Schuhe putzt, die Speisereste wegräumt, vielleicht die Latrine sauber hält, einen, der sich zuweilen richtig blöd anstellt oder keine richtige Lust hat und auch so manches vermasselt hat vielleicht. Und so einen schätzt dieser Hauptmann. Gerade der ist ihm wertvoll. Er hat einen hohen Stellenwert bei ihm. Der Hauptmann wird mir irgendwie sehr sympathisch. Aber das ist auch ein gutes Beispiel für Chefs zu Untergebenen oder die Regierung zum Volk. Zum Zweiten, er ist es wert, der Hauptmann. Von Vers 4 und 5. Da sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn mit Fleiß, also die Ältesten, und sprachen, er ist es wert, dass du ihm das erzeigest, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns gebaut. Jetzt hören wir das Wertsein aus anderem Munde. Die Ältesten meinen das dieses Mal. Den Hauptmann, dass er es wert ist, dass er würdig ist. Ja, weil er das Volk so liebt und auch noch eine Kapelle gebaut hat. Klingt das hier bei den Ältesten nicht ein wenig Eigennutz an? Der Knecht selbst und den Heiland der Welt, der interessiert sie wahrscheinlich gar nicht. Den Hauptmann müssen wir uns warm halten. Den müssen wir bei Laune halten. Das sind die Beweggründe. Er hat das Geld und die Möglichkeiten und wir haben den Nutzen. Er, dieser verhasste Besatzer. Aber na gut, wenn es was bringt, mag sein. Ist es nicht auch heute noch gängige Praxis in Politik und Wirtschaft gegen die eigene Überzeugung, gegen das, was einen eigentlich ausmacht, wegzuwischen? Hauptsache, man bringt das eigene Schäfchen ins Trockene. Das andere hier ist, unterstelle ich hier den Ältesten etwas? Unterstelle ich ihnen etwa etwas, was sie gar nicht im Sinn hatten? Oder anders, gibt es so etwas auch unter Christen, in Gemeinden, unter Freunden, in der Familie oder Verwandten? Das andere ist, aber kennen wir sie nicht, diese Ältesten, aus den vielen Geschichten der Bibel im Neuen Testament? Nur immer kontra, nur immer gegen diese Pharisäer und Ältesten. Sie brauchen hier Jesus um einer Sache willen. Sie sind so nah dran. Sie sind so nah dran und erkennen ihn nicht als den, der er wirklich ist. Sie haben die Möglichkeit, das mal mitzuerleben, mal wirklich mit dem Herzen dabei zu sein. Aber nein. Es gibt eine Geschichte, da eine Frau mit einem Mann im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Sie war außer sich vor Aufregung und Angst. Der Mann legte den Arm um ihre Schulter und redete ermutigend auf sie ein. Aber sie konnte sich einfach nicht beruhigen. Nach kurzer Zeit wurden sie von den Technikern aus dieser misslichen Lage befreit. Und als sie den Fahrstuhl verlassen hatten, atmete die Frau tief auf. Plötzlich sagte da jemand: "Das war ja Kevin Costner." Die Frau horchte auf. "Wer war das?" "Kevin Costner, der berühmte Schauspieler." Sie hätte sich ohrfeigen können. Da war sie mit so einem berühmten Mann so nah zusammen und hatte ihn nicht einmal erkannt. Sie lief noch, um sich bei ihm zu bedanken, aber er war schon weg. So nah dran und nicht erkannt. Bei dieser Frau war es die Angst. Die Angst war es. Und bei den Ältesten, da war es der Nutzen. Da waren es die eigenen Vorteile. Aber wenn ich diese Zeilen so lese, ist dieser Hauptmann wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Er ist eigentlich ein Vertreter der Weltmacht. Und er liebt dieses Volk, dieser unterworfenen Provinz. Was hat er nur an diesen Menschen gefressen, diesen Juden, diesen aufsässigen, eigenwilligen Volk? Sieht er etwa weiter? Sieht er etwa tiefer? Sieht er eigentlich vielleicht das Eigentliche, den Eigentlichen oder den Einzigen? Er, der Vertreter einer höheren Kultur und des Fortschritts, der baut den in sich verwurzelten und isolierten Juden ein kleines Heiligtum. Warum tut er das? Was ist das nur für ein Mensch? Irgendetwas ist mit diesem Hauptmann anders. Er hat von Jesus gehört, das steht ja hier, aber vielleicht war es nicht das erste Mal, dass er von Jesus hörte. Vielleicht hat er schon länger dieses Treiben dieses Mannes beobachtet und verfolgt, was daraus entstehen kann. Und das beflügelt ihn zu dieser Aktion. Kennt er diesen Jesus so sehr? Da gibt es eine andere Geschichte. Ehemalige Gymnasiasten veranstalten nach vielen Jahren ein Klassentreffen. Unter anderem war einer von ihnen Schauspieler geworden und ein anderer Pastor. Zu vorgerückter Stunde bat die Gesellschaft den Schauspieler, doch etwas von seiner Kunst zum Besten zu geben. Er sollte etwas vortragen. "Vielleicht den Psalm 23, sagten sie mit etwas spöttischem Blick auf den Pastor. Der Schauspieler willigte ein mit der Bedingung, dass der Pastor den Psalm ebenfalls aufsagen müsste. Dieser war dann einverstanden. Der Schauspieler wandte nun sein ganzes Können an und trug diesen Psalm vor. "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln" und so weiter. Mit seinen Gesten tat er das Beste und mit perfekter Betonung. Es wurde laut Beifall geklatscht und er wurde in den höchsten Tönen gelobt. Nun war der Pastor an der Reihe. Er schlug seine Bibel auf und las in seiner einfachen Art den Psalm 23 vor. Als er geendet hatte, war es mucksmäuschenstill geworden. Alle waren tief ergriffen. "Tja, wisst ihr", sagte daraufhin der Schauspieler, "ich kenne wohl den Psalm, aber er kennt den Hirten." Ja, und so ist das. Mit dem Hauptmann, kennt er diesen Hirten? Nun kommen wir zum dritten. "Ich bin nicht wert." Jesus aber ging mit ihnen hin. Als er aber nicht mehr ferne von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: "Ach Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht würdig erachtet, dass ich zu dir käme, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ja, hier erscheint dieses Wertsein aus dem Munde des Hauptmanns selbst. Er kennt die strengen Sitten, dass ein Jude nur sehr ungern bzw. gar nicht in das Haus eines Nichtjuden einkehrt oder umgedreht. Er hält sich nicht für würdig, er ist es nicht wert. Was für eine Einstellung, er als Staatsmacht. Er hält sich nicht für wichtig. Er ist auch nur eingebunden in das ganze System von Obrigkeit und Untertan. Er pfeift auf seinen Rang und Titel, und was er seinen Untergebenen sagt, sind nur Befehle und Anweisungen. Und da habe ich mich manchmal gefragt, ist dieser Hauptmann etwa dieser Hauptmann, der dann unter dem Kreuz steht und sagt, das war wahrlich Gottes Sohn? Man weiß es nicht. Aber wenn dieser Jesus Christus etwas sagt, das hat Wert. Deshalb sagt er auch zu Jesus, sag nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Was ist das nun? Ist das Naivität des Hauptmanns? Ist das einfach nur seine blanke Verzweiflung in einer fast hoffnungslosen Situation, so etwas zu sagen? In Vers 9 und 10 lesen wir, da aber Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte. Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und da die Boten wiederum nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Was soll das bedeuten? Die Ältesten und das Volk, das hören. Sie haben nicht den Glauben. Er, der Eindringling von Roms Gnaden, hat das, was bei uns vergebens gesucht wird, wie beschämend, wie frustrierend. Er, der nicht zu unserer eingeschworenen Gemeinschaft gehört, die wir doch alles so ernst und so genau nehmen. Er hat das, was Jesus hervorhebt und finden möchte, Glauben. Ja, dieser Hauptmann, das ist schon ein merkwürdiger Mensch. Der Hauptmann, der hat mir, der hat uns etwas vorgelebt. Nämlich Menschen für wert zu achten, die nicht auf unserer Stufe stehen. Die, wie wir meinen, uns nicht das Wasser reichen können. Menschen, die nicht geachtet werden von der Gesellschaft, die im unteren Level zu finden sind. Diese Menschen gerade zu schätzen. Als die, die es wert sind, vom Tode errettet zu werden. Nicht nur leiblich, sondern vom Tode in Ewigkeit errettet zu werden. Der Hauptmann, der ist ein Mensch mit Werten. Er wertet andere Menschen auf und sich selbst ab. Wie wertschätzen wir manchmal unsere Mitmenschen? Ich muss noch daran denken, wo Michael Schubach das erzählte, wo die Zeltmission war und Jörg Swoboda da so einen stinkenden Penner umarmt. Es kostet Überwindung. Aber was es bei diesen Menschen ausgelöst hat, das ist was ganz anderes. Oder wenn ich daran denke, wie, was ich am Anfang anführte, viele wissen vielleicht, wer dieser Prominente ist, der diese Weihnachtsfeiern macht, das ist Frank Zander, diese Weihnachtsfeiern für diese Obdachlosen macht. Was das für diese Menschen bedeutet, Zuwendung, mal Liebe, mal umarmen, mal diese Menschen mit Essen verköstigen und ihnen zuhören und es ihnen irgendwie warm und gemütlich zu machen. Ich weiß noch, wir sind im Urlaub, sitzen in einer Gaststätte und essen Abendbrot. Wir genießen das Miteinander in der Familie und lassen die Erlebnisse des Tages in uns fließen und Revue passieren und reden darüber. Und ständig schaut ein Mann zu unserem Tisch. Dann plötzlich kommt er an unseren Tisch und fängt unter einem Vorwand ein Gespräch an. Völlig belanglos. Er hat mindestens schon ein paar Bier eingekübelt. So kommt es uns vor. Ja, nun sagen wir uns, wollen wir uns mit seinem Geschwätz diesen schönen Abend vermiesen lassen? Wegschicken? Warum gerade wir? Warum gerade zu uns? braucht er Hilfe. Wie werden wir das Ganze? Hat er vielleicht Sorgen mit der Familie, mit der Ehe? Ist er auf der Suche? Er wird dann abgelenkt und geht weg. Was hätten wir tun können, sollen? Oder wir sind in einem Markt, möchten etwas kaufen und es ist schon ganz knapp vor Ladenschluss. Aber die Verkäuferin ist sowas von freundlich und zuvorkommt, aber sie hat einfach nicht die richtigen Dinge, die wir brauchen. Und wir sind unmutig und ja, aber sie ist bis zuletzt freundlich. Und wir gehen ziemlich genervt und unzufrieden raus, weil wir eigentlich das, was wir haben wollten, nun auch noch im letzten Moment nicht mal mehr gekriegt haben. Und im Nachhinein denke ich, was ist das für ein Opfer, für so einen Menschen, der das trotzdem immer noch liebevoll rüberbringt. Und etwas, was mir auch passiert ist, es klingelt an der Haustür, ich gucke zum Fenster runter, oh, da sehe ich, dass da einer kommt, der mir was andrehen will. Ich überlege, tue ich so, als wären wir niemand da. Dann überwinde ich mich doch, gehe runter und will ihn gleich abblitzen. Ich sage ihm klipp und klar, warum ich nichts kaufen will und kann. Es geht durch ihn völlig hindurch. Ich versuche freundlich mit ihm zu reden und spreche dann über meine Beweggründe, dass ich mein Geld dann doch lieber für Not und Elend ausgebe oder da, wo es wirklich nötig ist. Dann plötzlich redet er von sich selbst, wie er unter Druck steht, was ihn erwartet, was er schon alles durchgemacht hat, was er schon alles versucht hat. Und dann will er mir auch nichts mehr andrehen. Und als er sich dann freundlich verabschiedet, frage ich mich im Nachhinein, hätte ich noch mehr für ihn tun können? Wie viel war er mir wert? Ja, er war dann weg. Und im Nachhinein kommen einem solche Gedanken. Der Hauptmann hat alles für das Leben seines Knechtes in Bewegung gesetzt. So viel war er ihm wert. Jesus Christus ist in den Tod gegangen, damit wir leben. So viel sind wir ihm wert. Aber etwas ganz Wertvolles hat Jesus bei diesem Hauptmann gefunden. Diesen Glauben, dieses unerschütterliche Vertrauen. Ja, dieses unerschütterliche Vertrauen sagt nur ein Wort. Gerade als ich am Anfang über diese Wertediskussion in der Gesellschaft sprach, da kommt doch zum Ausdruck, wie die Menschen nach Orientierung suchen. Was auch vorhin der Gerd schon sagte, die Menschen suchen nach Orientierung. Sie merken, es geht immer mehr drüber und drunter. Und man ist ja selbst so eingestellt, ich zumindest. Ich freue mich über jeden Fund, über jede Tonscherbe, die auf die Richtigkeit der Bibel hinweist. Und ich habe auch das Buch zu Hause, und die Bibel hat doch recht. Und ich bin froh über jeden Hinweis von Forschern und Wissenschaftlern, die herausgefunden haben, dass Darwin doch nicht alles so richtig interpretiert hat und dass doch irgendwie ein Schöpfer da sein muss. Aber dann frage ich mich immer wieder, müssen wir denn die Bibel beweisen? Müssen wir denn beweisen, dass es Gott gibt? Gott beweist sich ja selbst durch die Liebe von Jesus Christus zu uns Menschen. Der Hauptmann ist es eine Lehre. Der Glaube ist der Wert, der zum Ziel führt. Und das ist das andere. Wenn unser Glaube nicht mehr ausreicht, um das für wahr und wert zu halten, was in der Bibel steht, dann ist es schlecht um die Christenheit bestellt. Nichts gegen christliche Werte in Gesellschaft und Politik. Sie sind lobenswert und auch erstrebenswert. Sie sind nötig und gut. Und doch ist letztendlich der Glaube das Entscheidende, was trägt, was Hoffnung schenkt und wie Jesus es oft auch betont hat, zum Ziel führt. Andere Menschen für wert achten und sich selbst nicht so wichtig nehmen. Das ist das, die Kunst, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Aber andere, und auch wenn sie uns nicht in den Kram passen, was oft genug passiert, trotzdem für wert erachten. Aber das Wichtigste ist, ein festes Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Fürsprecher, haben. Das ist das, was uns die Geschichte aus Lukas 7 sagen will und was vor allem die Gesellschaft braucht. Ja, nun werden sich viele fragen, was hat dieser Text heute mit dem zweiten Advent zu tun? Aber bald ist Weihnachten und wir erwarten den Heiland der Welt. Aber nicht als protzigen Herrscher, sondern als Kind in Not und Gefahr. Kein guter Anfang. Wir wissen das aus der Geschichte. Kein guter Anfang. Mit Flucht und Angst. Und später auch kein gutes Ende. Aber ein Ende mit Sieg über die Sünde. Und warum das alles? Weil wir ihm das wert sind. Gott macht sich im Jesuskind klein. Und früher, als die Menschen oder die wenigsten lesen konnten und die Predigten in Lateinisch noch vorgetragen wurden, da kam dieser Gott, dieser strafende Gott, und wenn ihr nicht. Dabei ist es anders. Zuerst kommt Jesus ganz klein. Gott kommt ganz klein und minderwertig auf diese Erde, um erstmal diese Liebe zu den Menschen zu bringen. Und dann, wenn er wiederkommt, das eine Mal ist er als Kind gekommen, wenn er wiederkommt, dann kommt er als der König und Herrscher, König aller Könige und als Richter. Und davor brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir dieses feste Vertrauen haben. Und alle, die an ihn glauben, die wertet er auf als Erben seiner Verheißungen. Amen.